Ja, ich freue mich, so viele Zuhörer für den zweiten Vortrag begrüßen zu dürfen und auch Michael Schädler begrüßen zu dürfen, der anders als das Programm es ausschreibt, Privatdozent am Philosophischen Seminar der Universität Münster ist und der heute über Gewissheit und Normbegründung zu uns sprechen wird, und zwar die Grenze zwischen Glauben und Wissen in historischer und in systematischer Perspektive. Bitte.
Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Ich werde jetzt relativ zügig zur Sache kommen, weil ich ein breites Programm habe und hoffe, dass ich einigermaßen mit der Zeit das hinbekomme. Und ich hoffe ebenso, dass es dann deutlich wird, warum ich dieses Programm so angelegt habe. Das können wir vielleicht dann diskutieren. Den Titel habe ich ein bisschen geändert. Das heißt jetzt Gewissheit in der Begründung praktischer Gesetze, weil mir einfach der Normbegriff zu schwammig ist. Aber da läuft einem dann doch gelegentlich. Wiederholt hat Jürgen Habermas in den letzten Jahren die These formuliert, der zufolge religiöse Traditionen eine normative Ressource für die säkulare Gesellschaft darstellen könnten. Die zu diesem Zweck nötigen Werte könnten unter anderem aus der religiösen Tradition dann bezogen werden. Allerdings erfüllten diese Werte nicht die Anforderungen einer säkularen demokratischen Gesellschaft. Sie sind nicht für alle gleichermaßen verbindlich, sondern entstammen einem partikularen Diskurs oder verschiedenen partikularen Diskursen. Hier setzt nun die These von der Übersetzbarkeit religiöser Normen in eine säkulare Sprache an. Und eben das Verhältnis von Glauben und Wissen wird hier thematisch. Die Vorstellung, solche Übersetzungen zwischen Glauben und Wissen seien möglich, indiziert sowohl historische als auch systematische Probleme in der Begriffsbildung. Die Vorstellung aber, solche Übersetzungen seien nötig, indiziert theoretische und praktische Probleme in Recht und Gesellschaft selbst. Diesen Problemen soll anhand dreier Überlegungen nachgegangen werden, die sich systematisch mit Kant und mit Hegel sowie historisch mit der Vorgeschichte beschäftigen. Das kann in allen Teilen jetzt nur relativ abstrakt geschehen und ist insofern als eher als eine Annonce eines durchzuführenden größeren Programmes zu verstehen, als dass ich jetzt hier schon Resultate bekannt geben könnte. Es ist auch im Grunde dieser Vortrag entstanden im Zusammenhang von Überlegungen für ein zu bearbeitendes Projekt, das es eben noch nicht gibt. Also erstens zu Kant. Kant zufolge unterscheiden sich die Gewissheitsmodi Glauben, Wissen und Meinen hinsichtlich ihrer subjektiven und objektiven Anteile. Objektiv zureichend wird dabei dann etwas für wahr gehalten, wenn es aufgrund der allgemeinen Formen der Vernunft allgemein gilt. Bloß subjektiv für wahr gehalten wird etwas dann, wenn dies in der besonderen Beschaffenheit des Subjektes begründet ist und, wie Kant es nennt, nur Privatgültigkeit hat. Und das, was eben subjektiv zureichend ist, diese Privatgültigkeit hat, aber für das keine objektiv zureichenden Gründe beigebracht werden können, heißt dann eben Glaube. Schwierigkeit bereitet nun das, was Kant doktrinalen Glauben nennt oder Vernunftglaube, also ein Glaube, der aus teleologischen Erwägungen heraus zur Annahme des Daseins Gottes und der Unsterblichkeit der Seele führe. Während es hierüber theoretisch zu Zweifeln kommen könne, sei aber der moralische Glaube an diese Gegenstände notwendig. Subjektiv begründet ist das gleichwohl, denn dieser Glaube setzt den moralischen Zweck voraus. Also dafür, dass das notwendig ist, muss man erstmal einen moralischen oder die Moral als Zweck haben. Das wiederum setzt Freiheit voraus und insofern bleibt auch der moralische Glaube subjektiv begründet. Für diesen Zweck, den moralischen Zweck, sei aber der Vernunftglaube notwendig, weil die praktische Vernunft ohne diesen ihr adäquates Objekt, das höchste Gut, nicht bestimmen könnte. Durch das antinomische Merkmal der subjektiven Notwendigkeit, wie Kant es formuliert, fällt der moralische Vernunftglaube eigentlich aus dem Begriff des Glaubens heraus. Denn der Glaube beansprucht nicht notwendige, sondern bestenfalls assertorische Gewissheit. die ihrerseits nur auf der Widerspruchsfreiheit der Annahme beruht, also bloß negativ ist. Insofern ist der Vernunftglaube der Ausnahmefall, casus extraordinarius, so nennt Kant ihn dann auch. Gleichwohl heißt es an anderer Stelle, kurz danach, dieser Glaube sei allein im eigentlichsten Verstande ein Glaube. Wenn Kant die daraus folgenden Postulate als Glaubensartikel bezeichnet, so täuscht er sich damit, meine ich, zunächst über die logische Form der Postulate, seiner eigenen Postulate der praktischen Vernunft. Diese beruhen nämlich keineswegs auf Glauben, sondern ihr rationaler Kern ist vernünftig als Intentio obliqua zweckbestimmten Handelns zu erschließen. Das gilt zumindest für das Postulat vom Dasein Gottes. Solche Erkenntnis, also der vernünftige Schluss durch Intentio obliqua, solche Erkenntnis bildet aber für Kant ausdrücklich keinen Glaubensgegenstand. Der rationale Kern der Postulate besteht nun erstens in der Voraussetzung, dass vernünftige Zwecke unter Naturbedingungen ausführbar sein müssen. Und diese Voraussetzung nun mit der Vorstellung Gottes zu verbinden, sprengt die von Kant selbst gesetzte Grenze des moralischen Glaubens, der von seinem Gegenstand, wie Kant sich ausdrückt, nicht seinen Begriff, sondern nur sein Dasein erdichten dürfe. Die Vorstellung des geordneten Kosmos als zweckvolle Anordnung durch einen weisen, vielleicht sogar moralischen Schöpfer geht weit über die Voraussetzung des Prinzips hinaus und erfüllt es mit bloß historischen Gehalten. Aristoteles hatte solche Gehalte bloß beispielhaft erwähnt, um ein Modell dagegen zu setzen. Aber das unbewegt bewegende Prinzip war bei Aristoteles ein neutrales, negativ erschlossenes Prinzip. Die Objekte des Vernunftglaubens bei Kant rechtfertigen sich darüber hinaus allein durch ihre moralische Funktion. Und auch in dieser Hinsicht täuscht sich Kant über den Gehalt der Postulate, der keineswegs religiös konnotiert zu sein braucht. Das höchste Gut setzt trotz seiner Übersinnlichkeit nicht unbedingt ein Jenseits voraus. Kants eigene Begriffe eines Reichs der Zwecke oder einer zweiten durch vernünftige Zwecke gestalteten Natur können ohne doktrinalen Glauben gedacht werden. Allein der Anspruch auf Einheit des Selbstbewusstseins, hier des praktischen Selbstbewusstseins, also Selbstbestimmung, allein dieser Anspruch kann die moralische Forderung begründen, von der Erfahrung der geschichtlichen Katastrophen Abstand zu gewinnen und an der Überwindung von Zufall und Willkür der eigenen Lebensbedingungen mitzuwirken. Und zwar der eigenen kollektiven Lebensbedingungen mitzuwirken, weil Menschen eben anders als kollektiv nicht existieren können. Dass Kant dies anders sieht und eben darüber hinaus diesen Vernunftglauben auch mit bestimmten Inhalten versehen für notwendig hält, liegt in der teleologischen Form seines Denkens begründet, dass die Bedingungen von Erkenntnis und Handeln noch nicht geschichtlich als Resultat innerweltlichen Handelns zu verstehen vermag, sondern dass diese Bedingungen als anthropologische Gegebenheiten interpretiert. Außerdem beruht die moralische Funktion des Glaubens bei Kant wesentlich darauf, dass moralische Gesetze immer innersubjektiv bleiben, obwohl sie allgemein gelten. Die Erreichbarkeit des Objekts der praktischen Vernunft kann für Kant nicht durch kollektive vernünftige Zwecksetzung allein vorgestellt werden. Da das individuelle Subjekt aber zugleich wissen kann, dass es des höchsten Gutes allein nicht mächtig ist, bleibt dies für es zufällig und kann mit moralischer Notwendigkeit nur durch Glauben ausgespielt werden. Man kann zwar über die Begründung des kategorischen Imperativs vernünftig kommunizieren, über die eigene Moralität lässt sich, aber die eigene Moralität lässt sich nicht einmal mitteilen. Deshalb kann der Glaube im individuellen Subjekt Bedingung der Moralität sein, Kant zufolge, auch wenn er nicht zur Begründung von Moral selbst herangezogen werden darf. Also gibt es trotz dieser Funktion des Glaubens, Kant zufolge, keinerlei Übergänge zwischen Glauben und Wissen. Nun zu Hegel. Hegel hat diese Entgegensetzung vermitteln wollen. Es seien Glauben und Wissen einander nicht entgegengesetzt, sondern Glauben sei vielmehr selbst ein Wissen. Im Bereich der Spekulation seien Glauben, Anschauen und Denken nicht mehr verschieden. Dies holt erst der absolute Geist ein, in dem subjektiver und objektiver Geist, geistiges Subjekt und Sittlichkeit verbunden werden. Die Vermittlung von Glauben und Wissen hat daher auch bei Hegel ein praktisches Moment. In der geoffenbarten Religion werde sich nun der in sich bestimmte absolute Geist Gottes äußerlich in Christus, eine neue, innerliche wie objektive Realität, gewinnt der Geist dann im Glauben der Gemeinde. Dieses Resultat nennt Hegel die absolute Vermittlung des Geistes mit sich selbst oder auch die Offenbarung desselben. Im Bewusstsein dieses Resultats sei die zeitliche Abfolge des Mythos aufgehoben in die immanente Einfachheit des Denkens, weshalb die Wahrheit des Glaubens in dieser Form schon der Gegenstand der Philosophie sei. Also Glauben geht dann in Wissen über. Damit werden aber, konsequenter als bei Kant, auch die bestimmten Gehalte des christlichen Gottesbegriffs, nämlich Trinität, Schöpfung, Menschwerdung und einige andere, zu reflektierten Gehalten der Philosophie selbst. Das behauptet Hegel ja mit vollem Selbstbewusstsein, dass das zu Gehalten der Idee in der Philosophie werde. Diese Konstruktion nun erlaubt es Hegel auch, der Religion eine sittliche Funktion zuzuweisen. So heißt es, es ist ein Begriff der Freiheit in Religion und Staat. Und das heißt ein und derselbe Begriff der Freiheit in Religion und Staat. Hier werden also Gehalte der religiösen Tradition zur Basis politischer Sittlichkeit, weil sie in der Philosophie in entwickelter Gestalt auf den Begriff gebracht werden. Solche Übersetzung, wenn man das so nennen kann, ist aber unterhalb der geistphilosophischen Voraussetzungen Hegels wohl nicht zu haben. Hegel wird nun einerseits der Bedeutung der christlichen Theologie für die Entwicklung des modernen Freiheitsbegriffs gerecht, andererseits ignoriert er aber die spezifische Entwicklung der neuzeitlichen Freiheit, die von dem Allgemeinen der christlich vermittelten Sittlichkeit des Mittelalters nicht mehr substanziell bestimmt ist. Diese Veränderung ist aber keine bloße dialektische Veräußerlichung, die nun wieder einzuholen wäre, sondern sie ist ein substanzieller Formwechsel, dem ein radikaler Wechsel im Zweck kollektiven Handelns überhaupt zugrunde liegt. Der Privatisierung, Verbürgerlichung der ökonomischen Gegenstände dieses Handelns, nämlich dem Privateigentum an Grund und Boden, was einer der entscheidenden Formwechsel im Übergang zur Neuzeit gewesen ist, dem korrespondiert das konkurrierende Handeln von Individuen, die jetzt Privatpersonen sind, deren Allgemeinheit sich nur noch negativ herstellen kann. Diese Partikularisierung, die in den modernen Industriekapitalismus mündet, ist intern nicht mehr sittlich zu vermitteln. Im Freiheitsbegriff der Neuzeit ist das reflektiert mit dem Versuch, die Freiheit nun des Einzelnen als Autonomie des Subjekts wiederzugewinnen. Die religiöse Freiheit hingegen galt als von Gott gestiftet und blieb von transzendenten Bedingungen abhängig. Es ist daher nicht ein Begriff der Freiheit in Religion und Staat. Dies kann nur gelten, wenn der moderne Staat als weltlicher Wiedergänger absolut gestifteter Sittlichkeit verstanden wird. Solche Absolutheit kommt nicht nur bei Hegel, dem idealen Staatsbegriff, deshalb zu, weil er nur im Gegensatz zu den widrigen sozialhistorischen Realisierungsbedingungen des Politischen gefasst werden kann. Das widerständige Moment des idealen Staatsbegriffs schlägt aber dann in einen autoritären Staatsbegriff um. Innerhalb dessen kann die staatstragende Gesinnung derjenigen, die zum philosophischen Begriff politischer Ideale nicht ausreichend gebildet sind, auch durch religiöse Gesinnung erzeugt werden, die deshalb als Basis staatlicher Sittlichkeit erscheint. Also das hat Hegel an verschiedenen Stellen formuliert, dass für das einfache Volk die Funktion der Begründung der sittlichen Gesinnung übernehmen kann. Nun zur Vorgeschichte dieser Problematik. Für das antike Denken stellte das Verhältnis von Glauben und Wissen kein besonderes Problem dar. Besonders gilt dies für Aristoteles, dessen unbewegt bewegendes Prinzip zu Unrecht und vor allem durch christianisierende Antikenforschung immer wieder mit einer persönlichen Gottheit in Verbindung gebracht wird. Es ist das negative Produkt erkenntnistheoretischer Reflexionen. Das ist es im Prinzip auch noch bei Thomas von Aquin. Allerdings ist es seit dem Neuplatonismus üblich geworden, dieses negative Resultat hypostatisch von der Denkbewegung, durch die es ermittelt wurde, abzutrennen. Das Prinzip der Welterklärung wird zu einem Gott, über dessen Wesen man nichts wissen kann, dem man aber im Glauben innerlich verpflichtet ist. Demgegenüber war die antike Religiosität eine pragmatische Alltagsreligion. Ihr politischer Gehalt lag vor allem in der politischen Identifikation, die Homer in der Frage beschreibt, ob an den fremden Gestaden, die der Grieche Odysseus erreicht, die Menschen dieselbe Sprache sprechen und dieselben Götter verehren. Die Infragestellung des Kultes bedeutete umgekehrt, einen Angriff auf die Integrität des Gemeinwesens. In der Philosophie spielten diese Fragen eine untergeordnete Rolle. Hier war nicht der Gegensatz von Glauben und Wissen, sondern jener von Wissen und Meinung oder von bloßer Meinung und richtiger Meinung maßgeblich. In der christlichen Epoche, in der Paulus zufolge das Gesetz Gottes von den nichtchristlichen Kultgesetzen entbindet, wird dies anders. Die höchste Gewissheit wird dem Glauben zugeordnet, demgegenüber die Weltweisheit grundsätzlich unter Verdacht steht. Das ist nicht überraschend, denn die Grundlagen der christlichen Gemeinschaften bestehen in Dogmen, die vom Wissen nicht einzuholen sind. Und zwar per Erklärung nicht einzuholen sind. Die Vereinbarkeit von Glauben und Wissen ist in der christlichen Philosophie nur unter dem Primat des Glaubens möglich. Das Wissen selbst wird als göttlich begründet angesehen. Es kann ohne Glauben nichts gewusst werden. Umgekehrt gibt es jedoch Dinge, denen durch Glauben zugestimmt wird, obwohl sie ihrerseits nicht gewusst werden können. Diesen Glaubenswahrheiten kommt nun unmittelbar auch gesetzlicher Charakter zu. So gelten nicht bloß die göttlichen Gebote als unmittelbar gültig, sondern auch den Artikeln des Glaubensbekenntnisses kommt eine eminent sittliche Bedeutung zu. Sie bestimmen den unerschütterlichen Grund aller Gesetzmäßigkeit. In der Vorsehung Gottes gründet die Naturordnung, Lex Naturalis, in der sittliche und natürliche Gesetzmäßigkeit verbunden sind. Und über die Lex Naturalis geht schließlich auch das menschliche Gesetz in Gott zurück. Das Verhältnis von Glauben und Wissen bleibt nun so lange unproblematisch, wie das Wissen dem Glauben systematisch untergeordnet ist. Wenn das Wissen als Wissen in Gott gründet, kann es zum Glauben nicht im Gegensatz stehen. Das Wissen ist zwar durch Formen der Erkenntnis begründet, wird aber per se von einem Glaubensakt begleitet. Umgekehrt bleibt eine Übersetzung von Glaubensgehalten in Wissen ausgeschlossen, weil die Erkenntnisformen durch ihre Verbindung mit der Sinnlichkeit im Bereich des Endlichen verbleiben. Das ändert sich nun mit der Aristoteles-Rezeption seit dem 13. Jahrhundert, also in Europa. Im arabischen Raum hat man das schon früher und etwas anders. Das lasse ich hier aber mal beiseite. Diese Aristoteles-Rezeption installiert eine Wissenschaft, die sich forciert als begrifflich selbstständiges Produkt der natürlichen Vernunft begreift. Vor allem in den Artes-Fakultäten hat man nun eine theoretische Grundlage, mit der man ohne Theologie wesentlich über die zum Theologiestudium bloß vorbereitende Methodenschulung hinausgehen kann. Das führt zu Konflikten, die schließlich auch in der Theologie selbst eklatant werden. Das Problem besteht darin, dass die aristotelische Lehre in sich selbst rational überzeugend ist und dadurch demonstriert, dass ohne das geringste Bewusstsein von der christlichen Offenbarung ein universal angelegtes, rein argumentativ überzeugendes Sachwissen möglich ist. Thomas schließt daraus, dass eine Theorie, die der natürlichen Vernunft entspringt, mit ihren eigenen Mitteln in ein Verhältnis zur Glaubenslehre gesetzt werden können muss. Überall dort, wo nicht Mysterien berührt sind, sondern theologisches Wissen, muss umgekehrt dieses theologische Wissen mit den Mitteln der natürlichen Vernunft des aristotelisch geschulten Denkens vereinbar oder sogar dadurch begründbar sein. Der Eintrag dieses Impulses in das theologische Denken bringt nun die ständige Gefahr von Häresien mit sich. Dies belegen unter anderem die Lehrverurteilungen seit dem 13. Jahrhundert, die sehr häufig eben Sätze aristotelischen Ursprungs betroffen haben. Mit der Zerstörung nun der mittelalterlichen Weltordnung mit der Individualisierung der Menschen verändert sich nun deren Verhältnis zur Welt, die sie erkennen, fundamental. Grundlage der Erkenntnis ist nun nicht mehr die göttliche Ordnung, sondern immer mehr das Erfahrungsverhältnis der Menschen zur Welt, die sich nun in einem neuen Sinn als Subjekte zu begreifen beginnen, deren eigene sinnliche und intellektuelle Konstitution zur Grundlage der Erkenntnis wird. Was objektiv gelten soll, muss sich an diesem Maßstab messen lassen. Zunehmend begründen die Menschen auch aus diesem Verständnis heraus ihre Gesetze und ihre politischen Formen. Religion, das Glauben hingegen, wird zu einer privaten Angelegenheit, auch wenn in jüngster Zeit diese These immer häufiger vehement bestritten wird. Schon die sittliche Allgemeinheit des Mittelalters als solche existiert in der Neuzeit nicht mehr. Bestimmend ist nicht mehr das Verhältnis von menschlichem Exemplar und katholischer Gemeinde, tendenziell zur Gattung Mensch, sondern es entsteht der Gegensatz von Privatpersonen und politischer Öffentlichkeit. Diese Öffentlichkeit ist aber ihrerseits nicht die Aufhebung des Privaten, sondern selbst ein Mittel, private Zwecke durch deren vorübergehende Bündelung zu stärken. Die rasante Entwicklung von Öffentlichkeit in der Französischen Revolution hat das gezeigt. Sie diente gerade dazu, die partikularen bürgerlichen Interessen gegen den Universalitätsanspruch des Ancien Regime durchzusetzen. Die Allianz der Bürger zu diesem Zweck zerfiel schneller, als sie entstanden war, und offenbarte darin ihren eben doch partikularistischen Kern. In der Neuzeit entwickeln sich das private Subjekt und die bürgerliche Gesellschaft als dessen Aktionsbühne. Und daran ändern auch parallele und interagierende Entwicklungen von Religion und Gesellschaft nichts. Als einer der ersten hat dies wohl Spinoza erkannt, der die Subjektivität und die Geschichtlichkeit der politischen Funktion des Religiösen erkannte und zugleich die darin liegende Macht der religiösen Vorstellungswelt über die Subjekte. Die nicht religiös motivierte Anleihe an die praktischen Ressourcen der Religion, die Habermas vorschlägt, steht eigentlich wohl in dieser Tradition, die von Spinoza entlarvt worden war. Ohne kritische Reflexion findet sich dieses Motiv allerdings schon bei Cicero und auch schon in den Nomoi bei Platon, nämlich unabhängig davon, ob der religiösen Überzeugung objektiv etwas entspricht, wird ihr eine unverzichtbare Ordnungsfunktion zugesprochen, wegen derer die Religion zu erhalten sei. Im antiken Denken, das das moderne individuierte Privatsubjekt nicht kannte, hat solche Instrumentalisierung eine gewisse Unschuld und Selbstverständlichkeit. In der Neuzeit aber wird sie zur Manipulation wieder besseres Wissen. Noch Hegel und in gewisser Weise ja auch Kant kennen eine sittliche Funktion religiöser Denkmuster, sei es nun in der Betrachtung des Rechts als Augapfel Gottes oder der Moral als göttliches Gebot oder eben in der Erklärung, wie gesagt, dem einfachen Volke sei der Gehalt auch politischer Sittlichkeit nur in der Form vorhandener religiöser Überzeugungen zugänglich. Ganz kurzer Schluss. Die pragmatische Überbrückung des modernen Gegensatzes von Glauben und Wissen bei Habermas blendet sowohl die geschichtliche Genese dieses Gegensatzes insgesamt aus, als auch im Besonderen die gesellschaftlichen Bedingungen, die dem Phänomen mangelnder Sittlichkeit in der modernen Gesellschaft zugrunde liegen. Die moderne Gesellschaft selbst ist als kapitalistische auch grundsätzlich durch grundsätzlich konkurrierende partikulare Zwecksetzung bestimmt. Zudem liegen dem Handeln ökonomische Zwänge zugrunde, die dem auf die eigene Existenz bedachten Subjekt als unverfügbare Zwecke gegenübertreten. Die Menschen werden zu bloßen Mitteln solcher Zwecke, die sie weder selbst gesetzt haben, noch unter Wahrung ihrer Selbstachtung selbst setzen könnte. Sofern die genannten Bestimmungen einer Gesellschaft prinzipiell und nicht nur akzidentell zukommen, ist diese Gesellschaft nicht sittlich und schon gar nicht moralisch, nicht einmal der Möglichkeit nach. Moralische Subjekte, auch solche, die gar nicht selbstbewusst moralisch reflektieren, können sich mit dieser Gesellschaft nicht politisch identifizieren. Die Substitution jener moralischen Identifikation durch wie immer transformierte Glaubenssätze ändert an der Sache deshalb gar nichts. Jetzt könnte ich noch ein bisschen weiter schimpfen, aber ich mache hier mal Schluss, weil die Zeit schon sehr ausgeschöpft ist. Vielen Dank. Wunderbar, vielen Dank.